Weißt du, was ich die letzte Zeit ständig mache im Homeoffice?
Ich hoffe, arbeiten.
Sollte ich theoretisch, aber ich habe ein neues Lieblingshobby entdeckt. Und das ist aus dem Fenster schauen und zugucken, wie da ein Fahrradweg entsteht.
Klingt auf jeden Fall spannend.
Ist es wirklich? Ich bin so beeindruckt von den Bauarbeitern, es sind nur Männer, die da einfach so was wirklich Krasses erschaffen. Aus dem Nichts gefühlt. Ich war nicht so ein Bauarbeiterkind, das Baustellen bewundert hat. Aber mittlerweile, ich finde das so faszinierend. Ich habe so viel Respekt vor diesem Job und bin richtig beeindruckt immer, was da so tagtäglich passiert.
Hast du früher nie mit Baggern und so gespielt?
Ich habe schon auch so ein bisschen Sandbögen und so gebaut. Daran kann ich mich erinnern.
Aber nie Fahrradwege in der Sandkiste?
Nee, Fahrradwege habe ich nie in der Sandkiste gebastelt.
Interesting. Nee, achso, die Geschichte war noch nicht zu Ende, oder?
Nee, ich wollte es einfach teilen. Und ich muss echt sagen, im Vergleich zu unserem Job ist das schon auch ein Job, der einfach krass spannend anzuschauen ist. Ja. Stell dir mal uns vor, es wird zu uns, zu den WissenschaftlerInnen dieser Welt, jetzt nicht unbedingt ein Kinderbuch geben, bei dem du irgendwie faszinierend zugucken kannst, wie der Betonmischer sich dreht, eine neue Straße entsteht, der Bagger. Ich habe gesehen, wie die eine Straßenlaterne gefällt haben. Wie so ein Baum.
Haben die auch wirklich eine Axt genommen oder irgendwie anders?
Nee, die haben das mit so einer Flex gemacht, ja.
Fancy. Aber die sehen halt, was sie geschafft haben am Tag.
Die sehen wirklich, was sie geschafft haben. Und ich verstehe, warum Kinder fasziniert von Baustellen sind. Ja, warst du denn auch fasziniert von Baustellen als Kind?
Boah, das bestimmt. Da muss ich mal meine Eltern fragen, wie dolle. Ich weiß aber nur, wir hatten auf jeden Fall in unserer Sandkiste auch so einen Bagger, mit dem wir dann auch gespielt haben. Bist du dann jeder Baustelle stehen geblieben und hast dir die Trecker und die ganzen Baustellenfahrzeuge angeguckt?
Eben nicht. Also ich war da nicht fasziniert von früher. Okay, aber ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, aber kann ich das absolut verstehen. Okay. Und ich verstehe auch, warum es Kinderbücher darüber gilt und nicht über WissenschaftlerInnen. Zumindest über WissenschaftlerInnen in der Ökonomik. Mhm. Vielleicht noch so im Labor stelle ich mir das noch ganz cool vor.
Oder so ein Meeresbiologin oder Meeresbiologe.
Oder von mir aus auch Ingenieure, die irgendwas basteln.
Ja, oder halt Indiana Jones, ne?
Nein, noch ich es nicht rein.
Also klar, es war bestimmt eine sehr anerkannte Filmfigur-Archäologe. Das ist ja der Archetyp eines Wissenschaftlers, ja, da gibt's.
Ist das so?
Indiana Jones, komm, ich google das für dich. Der Archäologe und Forscher Indiana, Spitzname Indy Jones, ist die fiktive Hauptfigur aus der gleichnamigen Abenteuerfilmreihe.
Okay.
Ja, siehst du, manche haben doch einen spannenden Job, aber halt auch fiktiv.
Aber auch fiktiv. Ja, über uns wird es kein Kinderbuch geben, aber darüber soll es heute, glaube ich, nicht gehen, oder?
Nein, ich glaube, das wirst du uns gleich näher bringen, oder?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dis und Dat. Einem Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Herausforderungen auf dem Weg zum Doktortitel teilen. Mein Name ist Tabea und mir gegenüber sitzt Daniel. Und heute quatschen wir über eine These, die du uns mitgebracht hast. Wie lautet die denn?
Kleiner Applaus bitte. Sehr gut, für einen kleinen Applaus. Sehr gut. Und zwar habe ich das, was ich mitgebracht habe, die These, keine fertige These, sondern eine Arbeitshypothese, habe ich auf das Paradox am PhD getauft. Und die Kernaussage ist eigentlich nur, dass viele der schwierigen Gefühle, die im PhD entstehen, gerade aus den Eigenschaften hervorgehen, die gute Forschung überhaupt erst möglich machen. Also irgendwie, dass die Promotion genau diese Eigenschaften belohnt, bei denen sie sich aber gleichzeitig oft schlecht anfühlt, also innerhalb der Promotion.
Also ich verstehe das so, dass gerade das, was wichtig ist, um sehr gute Forschung zu machen, für die mentale Gesundheit nicht unbedingt das Beste ist.
So kann man es sagen. Und mit mentaler Gesundheit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man mental krank wird, sondern es kann ja auch einfach kräftezehrend sein, wenn es nicht läuft, gerade vielleicht.
Auch die körperliche Gesundheit vielleicht.
Oder die körperliche kann auch drunter leiden. Ja.
Alles, was das eigene Wohlbefinden nicht unbedingt fordert. Was ist denn da für ein Beispiel?
Ich habe das klassische Beispiel, wo ich mir das mal überlegt hatte, war für mich eigentlich hohe Standards. Wenn man sich jetzt so den Prozess eines PhDs anschaut, dann ist es schon so, man wird sehr viel lesen müssen. In seinem Bereich, in dem man sich mehr einarbeiten möchte. Und da liest man viele Journal-Papiere. Dann ist natürlich auch die erste Sache, was für Papiere lese ich? Naja, man liest jetzt nicht die Papiere von anderen PhDs im Regelfall, sondern die, die veröffentlicht wurden. Kann auch von PhDs veröffentlicht sein. Aber dann wiederum, wenn man nicht ewig Zeit hat, um alles zu lesen, liest man wahrscheinlich nur die besten Veröffentlichungen aus den besten Journals. Und die haben sehr hohe Standards, damit man da publizieren kann. Das heißt, man bekommt von Anfang an, was hier irgendwo auch gut ist, irgendwie so auch eingetrichtert, wir brauchen hier hohe Standards und diese hohen Standards sind auch die, die dann du zwangsweise an deine Forschung stellen musst.
Aber was ist daran schlimm, hohe Standards zu haben?
Nö, ist doch geil. Klingt geil.
Klingt geil.
Nur die Sache ist, und das erzählen jetzt nicht unbedingt die Leute, aber dass man ein Paper hat, das genau diese super hohen Standards alle erfüllt, ist vielleicht jedes 20., 30. Und als PhD, wenn du dein erstes Paper machst, dass es dann diese hohen Standards erfüllen soll, well, vielleicht...
Not gonna happen!
Vielleicht probierst du es noch 29 Mal und dann hilft es. Hast du halt nicht die Zeit für ein PhD. Aber eben, dass diese hohen Standards eher noch einen zu Selbstzweifeln vielleicht führen oder auch, mein Projekt ist noch nicht gut genug, obwohl das auch nicht so gut sein muss.
Ja, und darauf kommt vielleicht auch schnell, ich bin nicht gut genug, genau, um ein PhD zu machen zum Beispiel.
Das wäre dann noch weiter,
generell nicht gut genug, aber... auch allein schon nur der Gedanke, nicht gut genug, um einen vernünftigen PhD zu machen.
Ja, wenn man vom Projekt auf sich selber und seine Fähigkeiten schließt.
Ja,
ja, das macht ja zum Glück von uns beiden keiner.
Doch. Ich meine, am Ende werden wir bewertet, wie gut halt auch indirekt unsere Projekte sind. Also,
das ja, oder ja auch schon so ziemlich auch direkt.
Ziemlich direkt.
Es wird jetzt nicht gesagt, aber die haben sich Mühe gegeben und das Projekt war jetzt scheiße, sondern, naja, das Projekt war halt scheiße.
Ja, ich glaube schon auch, dass Forschung halt generell auch hohe Standards per se festlegt. Wenn ich mir irgendwie, manchmal stelle ich mir so ein Unternehmen vor, wo man auch mal schnell am Abend noch was zusammenbasteln kann. Also vielleicht habe ich da auch falsche Vorstellungen davon, aber ob eine Sache so zu 80% stimmt oder zu 85% oder zu 100% ist jetzt, finde ich manchmal, so im Arbeitskontext, wenn sie schon eher wahr ist, reicht es aus. Wir können aber Forschung nicht machen mit, ist schon eher wahr, wird schon irgendwie passen.
Mhm.
Ich habe jetzt halt nur 80% der Daten angeguckt, aber wir können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
sagen,
das ist so, das kannst du nicht machen.
Kannst du schon machen, kriegst du halt nicht publiziert, das ist der Standard zu niedrig.
Genau, das ist einfach nicht der Standard, den man an Forschung hat und auch haben sollte. Gleichzeitig ist es natürlich unglaublich kräftezehrend, weil jeder rät dir, jeder Persönlichkeitscoach, oder ich weiß nicht, ob jeder, aber...
Mach bloß kein PhD. Achso, das war der falsche Rat.
Aber so 80% sind oft ausreichend. Ist auch mehr als genug. Es reichen die ersten 80%, scheiß auf die letzten 20%. Aber in der Forschung kannst du halt nicht auf 20%...
Die kannst du die letzten 20% nicht weglassen.
Genau. Ja. Und das, glaube ich, ist halt... aber auch super kräftezehrend. Aber wie geht man damit um, dass dieses Paradox vielleicht besteht? Wie gehst du damit um?
Wegdrücken. Ich weiß es auch nicht. Ne? Ich kenne das jetzt auch, dass ich da denke, bei vielen meinen Projekten, die sind jetzt haben jetzt nicht die hohen Standards, dass ich da eine Top-5-Publikation rauskriege. Ja, und dann ist immer die Frage, wie man es handhabt. Mein Supervisor sagt mir immer, wenn er das Gefühl hat, ein Projekt ist nicht gut genug, ja, lass liegen und mach das nächste. So nach dem Motto, such das nächste Projekt. Was wahrscheinlich richtig ist, also aus seiner Sicht für die lange Frist, im PhD ist es, glaube ich, nicht das Richtige.
Ja, du hast nicht so viel Zeit.
Ja, deswegen habe ich auch so viele Projekte rumliegen.
Ja, du hast richtig viele rumliegen.
Aber da sagt er halt, er ist da ganz rational, ökonomisch, Opportunitätskosten, bevor du, sag ich mal, in seinen Augen Schlechtes fertig machst. Dann kannst du auch nochmal gucken, ob du nicht noch ein Gutes findest. Das Problem ist halt, die guten Projekte liegen halt auch nicht am Straßenrand rum und man erkennt auch nicht von Anfang an, ob es gut ist, weil die Hypothesen können geil sein und es kann alles passen, bis du dann das erste Mal die Daten nach langer Zeit gesammelt hast und sie anguckst und es kommt halt Shit raus und dann sitzt du da noch 4 Monate und es wird nicht viel besser. Und das, so oft kannst du es halt auch nicht immer probieren. So. Aber ich glaube, in der langen Frist ist das, was gute Forscher und Forscherinnen auch von vielleicht schlechten unterscheidet, dass man knallhart weiß, welches Projekt muss ich cutten oder gebe es an meine Vimis. Ich winke mal. Und welches, wo investiere ich rein?
Ja.
Ich glaube, irgendwann hat man vielleicht auch so den Datenüberschuss und auch den Überschuss an Ideen, dass man dann aktiv sagen kann, ey, das Projekt ist ganz nice, hier im Modell ist gut und in den Basisregressionen kommen geile Sachen raus, da sollten wir rein investieren. Ich glaube, das ist später dann das Ding, wenn man weitermacht, dass man schnell erkennt und auch super schnell, wie vielversprechend ein Projekt ist.
Ja.
Hohe Standards, sicherlich gut. Später wahrscheinlich noch viel wichtiger. während des PhDs sehr beschissen.
Ja,
aber so viel. Aber da sehen wir jetzt, kurz um diesen Unterpunkt abzuschließen, da sehen wir jetzt quasi diese erste Spiegel oder zwei Seiten einer Medaille. Man hat höhere Standards, macht dadurch bessere, vielleicht auch bessere oder saubere Arbeit. Ich meine, über Wissenschaftsstandards sprechen wir ja gar nicht. Auf der anderen Seite denkt man vielleicht aber auch viel öfter, es ist halt noch nicht gut genug im Vergleich zu den Top-Journals. Da passt irgendwas nicht und...
Okay, was mir noch einfällt zu dem Punkt, ist die Unabhängigkeit. Ich würde sagen, dass wenn man ein PhD macht und gute Forschung machen will, dass es einen belohnt, wenn man sehr unabhängig arbeiten kann, wenn man sehr selbstständig ist, wenn man keine Hilfe braucht, um jeden einzelnen kleinen Schritt in dem eigenen Forschungsprojekt voranzubringen. Wenn du die Skills hast, wenn du nicht jeden fragen musst, das macht deine Forschung sicher zu einer besseren Forschung und du schaffst es eher schneller vielleicht irgendwie auch voranzukommen und coole Fragen zu stellen. Die Schattenseiten oder was einen halt dadurch vielleicht mental nicht gerade voranbringt, ist, dass man es halt auch oft dann alleine macht, muss und macht und dadurch schnell sich auch isoliert fühlen kann. Würdest du dem dann zustimmen, diesem?
Ich meine, das ist ja einer der Vorteile, so wie es auch verkauft wird, dass man so ein bisschen die Freiheit hat, welche Fragen man vielleicht verfolgt. Aber zum anderen ist es halt auch geil, wenn du, sag ich mal, jetzt in Unternehmen so ein Sicherungsnetz hast, wo Leute, die dich onboarden, die dir das Wissen weitergeben, aktiv dafür verantwortlich sind, dass du gut wirst. Und manchmal das Gefühl, das kann in Akademie nicht immer so der Fall sein. Ich glaube, das Belohnungssystem funktioniert anders. Und da sehe ich dann halt auch den Punkt, dass man sich dann vielleicht oft auch alleine gelassen fühlt, vor allem am Anfang, oder isoliert fühlt.
Irgendwie haben wir jetzt zwei Sachen aufgemacht. Also das Coole ist, du hast die eigene Freiheit und kannst die eigenen Fragen beantworten. Und ein Skill, den du vielleicht dafür brauchst und was auch gut für dein PhD ist, ist, wenn du das halt selbstständig machen kannst und unabhängig von anderen Personen. Die Schattenseiten ist von eigener Frage vielleicht stellen und auch die Schattenseiten von, ich kann alles alleine machen, ich brauche niemanden. Man macht alles alleine und man ist sehr isoliert. Von dem her, beides existiert gleichzeitig.
Dann hätte ich, glaube ich, auch noch einen Punkt, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Und zwar die Skepsis. Ich meine, jeder von uns kennt's, oder nee, wahrscheinlich nicht, aber wir beide kennt's. In den Econ-Seminaren ist es irgendwie schon so, ich weiß nicht, ob das ein Running Joke ist, ob es nur bei uns ist, aber ich habe es auch schon woanders überlegt, so dass die Leute halt fragen, why should I care? Wahrscheinlich oft in Akademie so. Aber da wird halt auch oft ein gesundes Maß an Skepsis vorausgesetzt und dann das eigene Projekt auf Herz und Nieren überprüft. Aber das hat mich nur dahin geführt, dass ich an Skepsis gedacht habe. Also Skepsis hilft einem ja selber auch, die eigenen Ergebnisse kritisch zu überprüfen. So, ich weiß noch, früher, dann habe ich mich gefreut, wenn in Regression so die kleinen Sternchen kamen, was bedeutet, dass es dann statistisch signifikant ist. Und das war schon immer so eine große Freude. Aber irgendwann, muss ich sagen, ist diese Initialfreude bei mir auch vergangen, weil ich jetzt auch eher mit Skepsis drauf gucke, wenn was gut funktioniert. Und das hilft mir dann halt auch, kritisch zu bleiben, auch sich selbst gegenüber, aber auch vielleicht anderen gegenüber in den Seminaren. Und ist halt allgemein ein gesunder Punkt, wenn man in der Wissenschaft arbeitet, dass man Sachen halt hinterfragen muss. Aber wenn man vielleicht zu skeptisch wird, jetzt anderen gegenüber, kann das aber bei einem selbst gegenüber führen, dass man vielleicht sich einfach zu oft hinterfragt und dann so, kenne ich zum Beispiel von mir manchmal, dass ich mich dann so frage, ist mein Design für die Identifikation bestimmter Effekte, ist das okay oder ist das noch zu schlecht? Ich weiß, da gibt es ein paar Sachen, die nicht gut funktionieren. Kann ich das trotzdem machen? Und das kann, glaube ich, leicht dazu führen, dass man nicht ins Handeln kommt.
Ja, ich meine, kritisches Denken, ultra wichtig für die Forschung, ultra wichtig für jedes Projekt, aber kritisch, sich selbst ständig gegenüber zu sein, seinem eigenen Arbeit ständig, man kann sich halt sehr schwer auch irgendwie cool hypen. Das fehlt mir, glaube ich, auch manchmal. Ich liebe es, irgendwie kritisch über viele Sachen nachzudenken und mir bereitet es auch immer mehr Freude, im PhD auch kritisch über andere Projekte, Forschungsideen so nachzudenken. Aber gleichzeitig fehlt dir auch manchmal so, was einfach nur gut zu finden. Einfach nur, also man verliert das auch ein bisschen, auch im eigenen Leben, wenn man so deswegen, auf alles guckt.
Deswegen brauchst du wieder Idole.
Ich brauche Idole. Anyone out there? wirklich.
Ja, ich meine, aber das finde ich gut. Also da zwei kleinen Idolchen, die ich da gerade habe in Arbeit-Econ-Bereich, wenn ich deren Namen auf Paper sehe, dann lese ich die gerne.
Willst du die beiden denn nennen? Vielleicht hören die ja unseren Podcast.
Nein, das glaube ich nicht. Jetzt muss ich nur kurz den einen Namen nochmal googeln. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich die richtig ausspreche. Ja, also die beiden, will ich sie nennen.
Tu's.
Die haben halt einmal ein Papier geschrieben, das hat mich, als ich das erste Mal gelesen habe, da war ich, weiß gar nicht, vielleicht so im zweiten oder dritten PhD, fand ich, hat mich schon nachhaltig geprägt und ich finde, die haben ziemlich Integrität bewiesen. Ich kenne sie natürlich nicht, aber ich finde es irgendwie cool und ich stelle ja sie als meine Idole vor, sind, glaube ich, beides auch sehr gute Ökonomen. Florian Ederer und Paul Goldsmith Pinkham.
Nein.
Nice. Richtiger Zungenbrecher.
Ist so.
Aber die haben ein Paper, das heißt Anonymity and Identity Online. Ist ziemlich cool, was sie da gemacht haben. Kann ich nur empfehlen, wen es interessiert. Ja, und bei denen freue ich mich.
Vielleicht machen wir mal eine Folge über das Paper. Stellen das einfach vor.
Nein, es ist heiß
Schreibt
diskutiert.
Uns ab, ja.
Ich glaube, es laufen Gerichtsverfahren wegen dieses Papers.
Oh Gott.
Ja.
Spill the Gossip. Vielleicht wird das eine gute Folge.
Wir machen das mal. Vielleicht okay. Beim nächsten Mal. Ich meine, das hat hier in der Fassung, die ich jetzt hier gerade offen habe, immer noch 60 Seiten. Also das wird auch ein bisschen dauern, dann sich da durchzugraben.
Okay.
Aber es lohnt sich. Ist ein sehr cooles Ding. Fällt dir noch irgendwas ein? Wenn nicht, würde ich es ja zusammenfassen.
Fass mal zusammen.
Also Paradox hat mir irgendwie gesagt, dass irgendwie eine Promotion ja genau die Eigenschaften belohnt, die sich gleichzeitig aber währenddessen vielleicht auch schlecht anfühlen auf dem Weg zum Doktortitel. Und da hatten wir dann einmal irgendwie hohe Standards genannt. Dann dein zweiter Punkt war
Selbstständigkeit.
Ah, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, genau. Und dann hatte ich noch Skepsis genannt. Und ich glaube, was das Ganze halt auch nochmal schwierig macht, so was noch rings um diese drei Punkte rumliegt, ist so dieser lange Zeithorizont. Dass die Arbeit natürlich voll sinnstiftend sein kann, aber dass Anerkennung und wenn überhaupt Erfolg erst super verzögert kommen. Es gibt ja auch viele Leute, die ihre Teil ihrer Diss auch erst nach der Promotion Fertigstellung oder Doktortitel der Verteidigung erst zu den Journals schicken.
Ja.
Und das kann sich zwischendrin halt anfühlen, als ob nichts passiert.
Ja, und gleichzeitig brauchst du den langen Zeithorizont, um überhaupt eine gute Forschung zu machen. Du kannst sie halt nicht in 3 Tagen, wir können die nicht in 3 Tagen.
Holt mal Bier.
Gerne, gerne. spannender Gedanke, weil wie kann man es abschließen? Wenn ihr euch scheiße fühlt in eurem PhD, macht ihr alles richtig, oder wie? Das ist irgendwie ein trauriges Fazit.
Nein, mein Appell ist eher, dass ganz viele Leute, die das vielleicht haben, nicht denken sollen, mit dir stimmt etwas nicht, ich bin anders, sondern ich glaube einfach, dass man auch akzeptieren muss, dass das jeder von uns zum gewissen Grad auch hat und kennt.
Okay, und dass es dazu gehört?
Vielleicht gehört es wirklich dazu.
Ja, vielleicht hilft es ja auch einfach zu wissen, dass es dieses Paradox vielleicht gibt und dann lassen sich die Dinge, die einen so schlecht fühlen, vielleicht nicht mehr ganz so schlecht fühlen, weil man weiß, die sind vielleicht Teil bisschen des PhD-Systems. Passt das zusammen in deinen
Sehr beruhigend.
Ohren?
In meinen Ohren. es passt zusammen zwischen meinen Ohren.
Ohren. Ohren.
Ohren.
Gut.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.
Schön war es wieder mit dir.
Ja, schön war es wieder mit dir. Gab ja heute richtig was auf die Ohren.
Auf die Ohren. Ja, wenn ihr demnächst an der Baustelle vorbeilauft, denkt an mich und genießt es. Bewundert einfach, was die da so auf die Beine stellen und an alle KinderbuchautorInnen dieser Welt. Ihr macht es schon richtig. Das ist spannender, Baustellen irgendwie in Bücher zu packen als mein Arbeitsplatz.
Ja, und damit bleibt von meiner Seite nichts anderes übrig, als zu sagen, ciao Kakao.
Und ich sag Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Ich meine, vielleicht kann es ja helfen, dass man weiß, dass es das gibt und dadurch lässt
sich... Uns geht's auch nicht immer toll hier.
Ja. Ja, safe.
Achso, das meine ich nicht zu dir, das meine ich zu allen.
Achso.